Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
Heute spontan.
Mary und Max schrumpfen Schafe, wenn es regnet.
Anstelle von
Die Schlümpfe mit Sean das Schaf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute soll es um Mary und Max schrumpfen Schafe, wenn es regnet, gehen. Und wie immer bin ich nicht alleine hier im Podcaststudio. Mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin.
Hallo.
Und freust du dich schon auf den Podcast?
Oh ja. Wir sind, glaube ich, beide so ein bisschen angeschlagen, bisschen verrotzt. Entschuldigt das. Es ist gerade Sommer und... Warum ist man erkältet im Sommer?
Ey, wir hatten davor Magen-Darm. Warum ist man überhaupt noch krank? Also ich bin jetzt seit einem Jahr, weil man Dreckskinder hat. Entschuldigt, Kinder, wenn ihr das hört, aber ja, weiß ich nicht, was die in der Kita machen. Also das ist wirklich krass. Also
ja, das ist aber, es ist so schlimm, wenn man mit Eltern, mit kleinen Kindern spricht, die sind wirklich immer ständig krank. Also verzeiht diesen Leuten, sie können nichts dafür. Das Immunsystem ist angekratzt, weil man die halbe Nacht wach ist und dann kriegt man auch noch jeden Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes mit.
Aber man hat mir früher gesagt, man ist dann in der Wintersaison krank. Vom Sommer war nicht die Rede, da hätte ich ja sofort
die
quasi das Abtreibungsangebot angenommen. Übrigens, unser Angebot nicht wahrnehmen konnte Sean das Schaf. Der ist nämlich leider in den Regen gekommen und jetzt konnten wir ihn nicht mehr finden.
Schade, aber wir haben ja guten Ersatz gefunden.
Ja.
Und ich bin sehr, sehr froh um den Film.
Ich muss mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen darf oder ob wir das jetzt gleich rausschneiden müssen. Ich habe so gar keinen Bock auf den Podcast, obwohl wir schon lange nicht gecastet haben.
Oha.
Weil da sind wir auch schon wieder bei unserem Eltern. Wir sollten so einen Eltern-Podcast machen, wo wir
also
einfach.
Also so ein Hate-Podcast. Ja, genau. Also kein Eltern-Podcast, sondern ein Kinder-Hate-Podcast.
Ja, Eltern sind ja grundsätzlich so beschränkt, dass sie selber Kinder zeugen, was mich auch gleich wieder zum Thema führt.
Oha.
Und aber gleichzeitig ständig darüber meckern, dass sie jetzt welche haben und wie scheiße das ist. Das ist ja so ein Paradoxon, wo man einfach denkt, so, ist halt auch schon merkwürdig. Aber was ich erzählen wollte, so als Eltern hat man ja sehr, sehr beschränktes Zeitkontingent. Also stand für heute Abend zur Debatte, einen gemütlichen, kuscheligen Abend zu zweit quasi miteinander verbringen und podcasten. Und Katrin hat das quasi dann auf Podcasten gesetzt. Dementsprechend ist meine Laune bei diesem Podcast. Ich wollte das einfach mal so erwähnt haben.
Haben wir das schon mal geklärt, ja.
Genau. Wo meine Laune auch nicht so gut war, ist bei unserem Nachbarn. Aber
ja, du könntest aber überleiten mit, wer auch keine Kinder mag.
Wer einfach alle Menschen hasst, ist unser Nachbar. Und zwar nicht der Nachbar, der sich nackt auszieht, wenn wir zu den Mülltonnen gehen.
Nö, der ist nett.
Der ist wirklich sehr sympathisch. Also, Grüße. Nee, aber wir haben einen neuen Nachbarn entdeckt, der so ein wirklicher Herzensmensch ist. Ich muss es kurz erzählen, weil das alles fast mir passiert ist. Sonst würde ich Katrin auch das Wort mal lassen, aber an der Stelle.
Hau raus.
Katrin hat den Grill angezündet, so einen schönen Holzkohlegrill.
Also ich habe ihn angemacht.
Genau. Und also, daraufhin, ja. Katrin war dann mit den Kindern kurz drin und ich saß auf der Veranda von unserem Garten unten und auf einmal fing der Nachbar von seinem Balkon richtig an, runter zu ranten. Aber nicht so ein bisschen, sondern auch nicht so, so Entschuldigung, finden wir jetzt nicht so gut, sondern einfach so richtige Hasstriade. So. Er endete mit den Worten, auf eine schöne Nachbarschaft und knallte die Balkontür zu. Und wir dachten uns so, oh, okay, da ist jemand verärgert. Haben dann nochmal drüber nachgedacht, haben gedacht, okay, vielleicht ist auch wirklich nicht so cool. Der Balkon liegt näher als das früher vielleicht bei uns von unseren Möglichkeiten. Wir sind ja umgezogen, der Fall war. Ist vielleicht jetzt auch nicht so geil, wenn dem tatsächlich von dem Holzkohlegrill so ein bisschen Rauch in die Bude gezogen ist. Nachvollziehbar. Also haben wir beschlossen, okay, wir grillen nicht mehr mit Holzkohlegrill und gehen mal hoch und klingeln dem das und teilen dem das mit. So, dann habe ich da quasi bin ich die Treppe hoch und habe ich geklingelt. Hat er die Tür aufgemacht. So, und stand vor mir in seinem, so ein Typ in so einem Polo-Outfit, so Anfang 50, so ein wirklich eklig geschniegelter Typ, ich muss jetzt einfach mal so sagen. Und er hat mich instant angefangen anzuschreien. Und zwar so nonstop. Und hinter ihm stand so seine Olle, die ist deutlich jünger, ich weiß es nicht, vielleicht so Anfang 40 oder sowas.
Ja, also bestimmt 10 Jahre jünger als er.
Wollte gerade auch was sagen, und zwar wollte sich wütend darauf hinweisen, dass sie ja Wäsche auf dem Balkon gerade hingestellt hat. Da hat er sich nur zu ihr umgedreht und hat gesagt, du redest jetzt nicht, du bist jetzt mal ruhig. Dann durfte sie auch nicht mehr reden und hat er mich einfach weiter angeschrien. Und irgendwann habe ich gesagt, so, Entschuldigung, ich wollte ihnen eigentlich gerade entgegenkommen und mich kurz konstruktiv mit ihnen unterhalten. Daraufhin hat er mich angeguckt und hat gesagt, mit Menschen wie Ihnen rede ich gar nicht erst, und hat dann die Tür zugeknallt. Dann haben wir einfach nochmal geklingelt, also wir, Majestätsplural, weil ich stand ja alleine vor der Tür, also eigentlich habe nur ich geklingelt. Er die Tür wieder aufgemacht, er mich so angeguckt und gesagt so, anscheinend verstehen Sie nicht mal mehr, was es bedeutet, wenn man Ihnen die Tür vor der Nase zuknallt. Ich so, ja, aber Entschuldigung, wie gesagt, ist es dann vielleicht möglich, dass ich mich kurz mit Ihrer Frau konstruktiv unterhalte? So, nein, ist es nicht. Dann hat er mich wieder angeschrien und tatsächlich wieder so eine Minute seine Hasstriade losgelassen, hat er die Tür zugeknallt. Und das war unser Gespräch. Wir haben ihm dann schriftlich mitgeteilt, dass wir in Zukunft unterlassen werden, mit dem Grill im Garten zu grillen, weil wir sein Problem verstehen können. Und haben ihm aber auch schriftlich quasi mitgeteilt, dass es ganz toll wäre, wenn er sich nicht wie so ein Urzeitmensch quasi bei uns äußern würde. Das haben wir natürlich in eine adäquate Formulierung gepackt mit dem Urzeitmenschen. Aber das war schon... war schon sehr befremdlich. Also diese Art der Kommunikation ist mir neu.
Das ist merkwürdig, ne? Vor allem, man fühlt sich halt wieder so wie so ein kleines Kind. Also so, als wären wir jetzt hier irgendwie, als hätte man was Böses gemacht, als hätte man einen Keks gestohlen oder so.
Ich weiß es nicht. Ich habe das ehrlich gesagt nicht. Ich finde den einfach, also ich habe auch eigentlich versucht, das hier ohne Wertung vorzutragen, aber ich schaffe das nicht. Also, weil ich finde es total befremdlich. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich gehofft, als ich vor der Tür stand, dass der mir jetzt eins, also weil er so aggressiv ist, dass der mir richtig eins in die Fresse zimmert, weil man hätte die Polizei direkt anrufen können, die Sache hätte sich erledigt. So musste man seine Aggression ertragen, und er hat auch keine Beleidigungen benutzt, er war halt nur wahnsinnig aggressiv. So. Also, aber was man vielleicht positiv nach draußen nochmal mitgeben kann, ist, Leute, wenn ihr das hört, versucht einfach nicht so aggressiv auf andere Leute zuzugehen. Und überlegt euch vielleicht trotzdem auch, wenn euch jemand so aggressiv behandelt, hat der denn irgendwas, was von seinem Standpunkt aus berechtigt ist? Und ich finde halt so, ja klar, könnten wir uns vom Mietrecht irgendwie herleiten, in unserem Garten zu grillen, aber selbst das ist, finde ich, auch gar nicht so eindeutig. Aber man könnte es jetzt erstmal drauf ankommen lassen. Finde ich aber menschlich nicht in Ordnung, weil wenn das halt für den ein Problem ist, dann finden wir ja gerne einen Kompromiss. Aber ja, wie gesagt, man schreit die Leute halt nicht einfach direkt wie
Nein.
so ein...
Nein,
das, Vollpfosten an, ne?
Das also. Es ist unkonstruktiv. Weißt du, so geht doch jeder raus an ein schlechtes Gefühl. Macht doch irgendwas, wo alle sagen, ach, das war ein nettes Gespräch, da haben wir einen Kompromiss gefunden, das Leben ist schön. Und so ist es einfach nur ätzende Kackscheiße. Und weißt du warum? Bestimmt, weil seine Frau unbedingt einen Podcast aufnehmen wollte.
Hä? Das,
Nee, deswegen war das so aggressiv, weil er nicht das...
Das check ich nicht.
Bekommen hat, was er eigentlich haben wollte.
Das ist mir echt, also das ist mir zu kompliziert. Du bist mir zu anspruchsvoll. Bevor wir zu Mary Max kommen, darf meine anspruchsvolle Frau, aber sie hat uns eine Frage mitgebracht, weil wir reden ja irgendwie nie direkt über den Film, damit auch noch die Leute zuhören können, die vielleicht den Film nicht gesehen haben. Du hast als Frage, welche Frage heute mitgebracht?
Also, wenn du dir ein Reiseziel aussuchen könntest, würdest du eher nach Australien, wo Mary herkommt, fahren? Oder nach Amerika, wo Max herkommt.
Genau, und da ich jetzt super lang geredet habe, musst du deine eigene Frage zuerst beantworten.
Okay, also liebe Katrin, wie sieht's denn da bei dir aus? Also für mich ist es eigentlich eine klare Antwort, weil es ist mehr ein Ausschlusskriterium, das ich gefunden habe. Also ich finde, Australien hat was sehr Interessantes, weil es, also für mich ist es so der Kontinent, den ich am wenigsten in meinem Kopf so klar kriege. So, er ist irgendwie da, aber er existiert so still und leise vor sich hin. Weißt du, so während man Europa, klar, da wohnen wir, Amerika, da ist halt Hollywood, da kennt man auch alles. Asien ist jetzt mit den ganzen Mangas und keine Ahnung, dem geilen Essen und so, ja, voll in unseren Köpfen drin. Afrika, tolles Reiseziel, so tolle Reiseziele, da kennt man auch. Und Australien ist so... für mich immer so das große Fragezeichen. Ich weiß, dass Australien ziemlich geile Natur hat und vielleicht ist es auch noch ziemlich unberührt, weil es, glaube ich, es ist ja ein Kontinent, aber es leben, glaube ich, relativ wenig Leute auf diesem Kontinent. Aber ich würde, glaube ich, nie nach Australien reisen wollen, weil es da einfach die fiesesten Tiere der Welt gibt. Also, wenn man sich denn mal anguckt, was es für Insekten gibt in Australien. Also gibt es natürlich auch die schönen, die süßen Tiere, die Wallabies und die ich weiß nicht, was es noch gibt in Australien.
Koala-Bären.
Gibt es die in Australien?
Ja klar, oder? Ich dachte
gerade, Koala-Bären, dann nicht, sind die nicht in Asien?
Ist Australien nicht der Kontinent, der einfach alle Tiere mit Beutel produziert?
Ja, stimmt.
Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch völliger Unsinn, wenn ich jetzt wieder rede.
Kann sein, die Vorstellung gefällt mir.
Pepper Wood Spotscast, wo ich quasi mein biologisches Wissen zutiefst bewiesen habe. Aber in meinem Kopf gibt es feste... Koala-Bären. Ich meine, auch meine Schwester war mal in Australien, hat mir auch mal ein Video geschickt, wo so ein Koala-Bär völlig zugedröhnt vom Eukalyptus vom Baum fällt, weil die, glaube ich, irgendwie high werden von dem Eukalyptus, das sie essen. Also,
geil. Ja, wir sollten auf jeden Fall keinen Biologie-Podcast machen. Haben wir nicht vor, deswegen eine sehr gute Idee. Also von daher, ich glaube, Australien ist so, sagen wir mal so, ich habe so eine leichte Spinnenphobie und wenn ich mir die Spinnen angucke, die es in Australien gibt, ich glaube, da gibt es auch die gefährlichsten Spinnen und da gibt es auch irgendwelche Frösche, die super gefährlich sind und ich möchte das nicht. Ich möchte das einfach nicht. Und deswegen würde ich Amerika nehmen, weil in Amerika hat man wenigstens, wahrscheinlich gibt es genau die gleichen fiesen Tiere da, nur die sind in meinem Kopf nicht so präsent und man kann immer noch auswählen, ob man in die Nationalparks geht und ein bisschen Natur genießen kann oder einfach nach New York, weil New York, ich meine, das ist halt, wenn man Popkultur liebt, da muss man doch eigentlich einmal in seinem Leben in New York gewesen sein, oder? Ich meine, das spielen doch alle Filme und alle Serien und alles, was so halt aus Hollywood kommt, ist irgendwie in New York. Also auch wenn es nicht der gleiche Ort ist, aber irgendwie spielt doch immer alles in New York, oder?
War das jetzt deine Überleitung?
Ist so ein bisschen wie...
Sag doch mal, spielt doch alles in New York.
Stimmt doch. Sag doch mal. Das ist ehrlich.
Du bist ja richtig Profi-Podcaster heute.
Nein, es ist so ein bisschen wie in Tokio hier, diese große Kreuzung, die man immer sieht. Ne? Das ist halt auch so ein Ort, wo ich sage, Shibuya ist es, glaube ich.
Ja, genau.
Ne? Diese große Kreuzung, ich glaube, die heißt Alle können gehen Kreuzung oder irgendwie sowas. Das ist ein ganz blöder Name übersetzt. Auf jeden Fall ist das auch so ein, finde ich, so ein krasser popkultureller Ort, den man irgendwie mal besucht haben sollte. Wenn man drauf steht. Naja, also deswegen meine Antwort wäre Amerika. Was ist es bei dir?
Ja, die Sache ist ganz ähnlich. Also ich habe eigentlich aber tatsächlich auch genau überlegt, Australien wegen Natur. Aber ich finde Australien, irgendwie hat mich Australien nie gereizt. Also außer diese Beuteltiere, die ganz cool sind. Ja klar, so das Great Barrier Reef fand ich natürlich auch spannend, da irgendwie mal.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Wenn man keine Insekten haben will, dann geht man einfach unter Wasser.
Ja, wobei, ist ja genauso gefährlich. Ne? Da hast du ja, glaube ich, diesen, weiß nicht, heißt das dieser Jellybox-Fisch, also quasi diese Qualle, die irgendwie tödlich ist oder sowas. Kannst du, glaube ich, auch nur mit Neoprenanzug unterwegs sein, deswegen. Also, meine ich, aber ist jetzt schon wieder, ne, biologisches Halbwissen. Ja, deswegen habe ich kurz überlegt, aus naturellen Gründen nach Australien, aber da habe ich gedacht, genau das Gleiche, was, also ich habe einfach letztendlich gedacht, ja, wenn ich nach Amerika fliege, also in die USA, da habe ich doch eigentlich alles, was ich haben will. So, da kann ich eben mit den Nationalparks, kann ich richtig geil Natur sehen. Und das ist auch das, was mich primär ansprechen würde. Aber kulturell bietet Amerika eben auch wahnsinnig viel. Deswegen tatsächlich würde ich auch die USA wählen. Also, und auch die Überlegung mit den gefährlichen Tieren, beziehungsweise einfach auch nur ekligen Tieren, war tatsächlich für mich auch nochmal so ein ausschlaggebender Faktor. Wäre jetzt aber nicht der... primäre Faktor, weil das würde mich auch in anderen Ländern nicht abhalten, dass die Tierwelt dann vielleicht tendenziell uns etwas gefährlicher erscheint.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist es dann auch gar nicht so, ne? Es ist dann einfach nur ein anderer Umgang.
Wir sterben ja auch nicht täglich Menschen, weil sie von Spinnen gekillt werden. Ich glaube sowieso, es gibt keine tödlichen Spinnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also,
in Australien gibt es die bestimmt.
Ja, es gab auf jeden Fall immer so Berichte, wo irgendwie so Leute, die immer auf Bauklos waren oder sowas, wo denen die Spinnen in die Hoden oder sowas gebissen haben. Das muss auch richtig unangenehm sein, also weil die dann also so richtig fies angeschwollen sind und sowas. Also ich weiß auch gar nicht, auf was für Seiten ich mich rumtreibe, dass ich sowas lese. Ne? Also naja, auf jeden Fall deswegen USA, wobei ich tatsächlich dieses New York-Bedürfnis gar nicht so krass habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, da habe ich ja schon alles gesehen, dadurch, dass ich von den Filmen irgendwie so... Und ich finde auch Städte so scheiße langweilig, ne? Also ich finde mich, also ich bin so jemand, der sich in so einer Stadt, also ich meine, ich war erst einmal in meinem Leben in so einer richtig krassen Großstadt in Bangkok.
Du warst aber auch in Istanbul.
Ja, aber Istanbul ist kein Verhältnis, wenn du, Bangkok ist dagegen einfach zum Beispiel ein anderes Level, ne? Also,
okay.
Und ich glaube, so ist New York auch, ne? Also, dass das einfach. Das ist halt, ja, es ist halt einfach mehr. Es ist halt so, wenn du hier diese deutschen Großstädte wie Berlin oder Köln oder was weiß ich was kennst, die sind ja irgendwie. Die sind ja gegen Bangkok, das ist ja niedlich, ne? Also, es ist halt so. Das ist halt einfach wirklich ein Dorf dagegen und das ist halt schon ein anderes Kaliber. Also, wo das Gefühl hast, eben, das Ding wird nach oben gebaut, weil einfach kein Platz mehr ist, es nebeneinander zu bauen.
Ja, okay, das stimmt, ja.
Und wo du einfach auch schon auf die Straße trittst und vor lauter Smog kaum noch atmen kannst. Also, und,
ja.
Und ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühle. Also, ich war immer froh, wir waren zweimal in Bangkok, wenn wir Bangkok verlassen haben, weil ich mich dann wesentlich wohler emotionaler Natur gefühlt habe. Also.
One night in Bangkok. Na, 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 na. Ich fange an zu singen, wir sollten vielleicht mit dem Podcast.
Genau, wir können jetzt einfach zu Mary und Max kommen und wir versuchen heute im Wesentlichen, weil der Film sehr alt ist, den Film vielleicht zu verstehen, wenn wir das überhaupt können. Die Anregung kam von Manu, herzlichen Dank dafür, der
liebe Grüße.
Uns eine E-Mail geschrieben hat und das haben wir dann sehr dankbar aufgenommen, dass wir dachten, ey, wir wollten schon immer mal über Mary und Max sprechen. Dachten, perfekt, endlich jemand, der den Podcast hören möchte und wenn es diese eine Person gibt, dann reicht uns das. Deswegen, vielleicht starten wir mal ganz kurz zu erzählen, Katrin, was ist Mary Max für ein Film und wie würdest du den bewerten? Spoilerfrei,
alles klar. Also Mary Max ist erstmal vielleicht, ich gehe erstmal auf den Inhalt ein. Es geht um zwei Außenseiterpersonen, einmal Mary, die in Australien lebt und Max, der halt aus New York kommt. Und die fangen eine Brieffreundschaft an. Das Ungewöhnliche ist, dass Mary halt noch ein kleines Mädchen ist und Max halt schon ein erwachsener Mann. Die können sich aber auf ähnlichem Niveau unterhalten, da Max eine Art Autismus leidet und auch nicht so ganz die Welt so versteht. Und Mary halt ihn mit Fragen bombardiert und er versucht es halt auf seine Art und Weise dann zu klären. Und das ist eine Brieffreundschaft, die dann halt über Jahrzehnte besteht und die beiden sehr nahe geht. Und da treten auch Konflikte auf und die versuchen sie halt auf ihre Art und Weise zu lösen. Ich würde das sagen, das könnte man so spoilerfrei beschreiben. Gut, Bewertung von dem Film. Dieser Film, ich weiß nicht, mich erwischt er immer unfassbar kalt. Also es ist so, es werden ganz, ganz dramatische Situation dargestellt, aber alles wird in sowas total Niedlichem verpackt. Also nochmal zur Optik kurz. Der Film ist halt in dieser Knetoptik, wie halt Shaun the Sharp oder Wallace and Gromit, obwohl das nicht von den gleichen Machern ist, aber es ist halt genauso animiert. Und deswegen sieht erstmal alles irgendwie ganz putzig aus. Und dann haben wir halt die sehr naive Art des Sprechens von Mary und von Max und halt wie sie halt die Welt so sehen. Und da werden die ganz schlimmen Situationen irgendwie so ein bisschen in so eine niedliche Hülle gepackt mit so ein bisschen niedlicher Musik. Und dann wird es halt ein bisschen humorvoller, auch wenn man irgendwie denkt, es ist ziemlich dramatisch, aber es ist dann irgendwie ertragbar. Und
ich glaube also, wenn jemand jetzt noch zur Schule geht und er müsste mal wieder im Deutschunterricht, weil er vielleicht auf einer Schule ist, wo man sowas macht, das Wort grotesk erklären, dann wäre Mary und Max die perfekte Erklärung für das Wort grotesk.
Absolut, also, ja genau.
Grotesk. Also etwas, was schlimm und lustig zugleich ist. Also,
ja, genau. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Das war das Wort, was mir tatsächlich gefehlt hat. Und es ist deswegen, ich finde diesen Film absolut faszinierend und er geht mir auch sehr nah. Und deswegen, also für mich ist es ein 9-von-10-Punkte-Film. Touched noch nicht ganz die 10 von 10, aber ich finde den von der Qualität her sehr, sehr gut. Und vielleicht ist die Sache, dass man ein paar Dinge noch also nicht so ganz versteht oder ganz in der Tiefe begreifen kann, weshalb ich sage, das ist für mich noch kein 10 von 10 Punkte Film. Aber ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen und jetzt, als ich ihn wieder gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ist der gut. Wie war es bei dir?
Ja, ich sehe es wirklich exakt genauso. Ich würde ihm 9 von 10 geben und mein Problem ist auch, das hast du sehr schön charakterisiert. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Negativen dann an. Das ist, dass der Film an sehr vielen Stellen, und das, wir werden ihn ja gleich versuchen zu interpretieren, sehr kryptisch bleibt und ich mag so kryptische Scheiße einfach nicht. Also es gibt ja so Leute, die darauf stehen, es gibt so Leute, die ihre Songtexte darauf auslegen, irgendwie möglichst kryptisch zu klingen so und das auch irgendwie als besonders gehaltvoll oder stilvoll empfinden. Ich empfinde das als doof und nichtssagend. Also, das ist jetzt wirklich sehr hart gesagt. ist auch meine persönliche Meinung, aber ich finde halt, wenn man es richtig gut macht, dann hat man auch den Mut, eine Aussage zu treffen. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage, hat der Film den Mut, eine Aussage zu treffen? Und da verliere ich mich. Ich fühle mich teilweise, ich weiß jetzt nicht, ob du gerade in deiner inhaltsspoilerfreien Angabe was über Max schon gesagt hast. Also
ich habe nur gesagt, dass er eine Form von Autismus hat.
Okay, genau. Und ich fühle mich teilweise tatsächlich selber, vielleicht ist es auch gewollt vom Film, aber ich fühle mich ein bisschen am Ende des Films wie Max, dass es mir sehr schwer fällt, eben Emotionen und Ähnliches aus dem Film zu deuten. Also die Deutungsebene fällt mir sehr schwer. Mhm. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, da macht er seine Abstriche, aber ansonsten ist es schon alles sehr, sehr gut gemacht. Es ist stilistisch sehr, sehr gut gemacht. Es ist vom Humor her sehr gut gemacht. Es ist von der Erzählung sehr gut. Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr gute Sache und von daher nur jammern auf hohem Niveau. Wobei ich sagen muss, ich gucke heutzutage nicht mehr gerne solche Filme. Also mir ist das wirklich schwer gefallen, jetzt für den Podcast diesen Film zu gucken. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel seichte Sachen geguckt. Mir ist das echte Leben schon dramatisch genug. So. Ich brauche das nicht, dass ich dann in meinen 2 Stunden, die ich mal abends frei habe, mich so krass frustrieren lasse, weil es einfach da draußen schon so viele Dinge gibt, die mich einfach irgendwie innerlich zerfressen. Und wenn ich mir dann noch einen Film angucke, der das Gleiche mit mir macht, dann ist das sehr schwierig für mich. Also das liegt auch wieder nur an mir und ist auch wirklich kein Abraten, aber ich mag das Popcorn-Kino, tut mir einfach seelisch besser. Mhm. Ich könnte mir auch, glaube ich, heutzutage kaum noch einen Film über ein Drama über eine krebskranke Person oder sowas angucken, weil ich einfach denke so, ja, brauche ich nicht. Steht in 15 Jahren, 20 Jahren leider wahrscheinlich eh vor der Tür. So will ich jetzt nicht haben. So lasst mich damit in Ruhe. Klar, es ist wichtig, solche Geschichten zu erzählen, aber mir, also vieles als Student, wo ich irgendwie noch unbeschwerter und etwas jünger war, wesentlich leichter, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil ich, glaube ich, einfach mehr Luft für mich hatte und vielleicht auch weniger Verantwortung. Ich weiß es nicht, aber es fällt mir auf jeden Fall mit den Jahren schwerer. Ich bin stumpfer geworden.
Wo du es gerade sagst, wir haben tatsächlich den Film das erste Mal zusammengeguckt im Kino. Und da waren wir, glaube ich, sogar noch Studenten. Oder du warst, glaube ich, knapp fertig, weiß gar nicht genau.
Ja, so ungefähr. Also ich weiß es auch nicht mehr. Wann kam der raus?
2009.
Ja, könnte ich auch gerade fertig gewesen sein. So um die Ecke. Ist wahrscheinlich Endspurt im Studium.
Ja, und wir haben den Film in der Zeitung gesehen und fanden also diese Filmempfehlung total interessant und gut. Und dann haben wir uns ein Kino, glaube ich, gesucht. Wir haben da in Köln gewohnt und da gab es halt viele Kinos und viele Möglichkeiten. Und dann haben wir uns diesen Film angeguckt. Ich glaube, das war so eine 5-Minuten-Entscheidung, ne? Dass man so sagt, ach, heute gehen wir mal ins Kino. Ach, der sieht gut aus, der Film, dann gehen wir mal rein. Ja, oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, das war doch die Zeit, wo wir quasi Printmedien zu Filmen gelesen haben.
Ja.
Und da konnte man dann auch den einen oder anderen Film, von dem man vorher nicht gehört hatte, noch irgendwie gefühlt entdecken. So sind wir auch irgendwie an Scott Pilgrim gekommen, dass wir so ganz unbedarft in Scott Pilgrim gegangen sind und das Gefühl hatten, der hat uns so richtig die Hosen ausgezogen. Wobei ich das auch tatsächlich bei Mary und Max in gewisser Weise hatte. Also der fühlte sich frisch an zu dem Zeitpunkt.
Ja, das stimmt.
Sag mal, hörst du die Geräusche da im Hintergrund auch?
Ja, was? Ja, höre ich jetzt auch. Ja, stimmt.
Spoiler-Alarm.
Ja, jetzt gehen wir einfach in den Spoiler-Teil über und nehmen kein Blatt mehr von dem Mund und versuchen jetzt vor allem irgendwie Sinnhaftigkeit hinter Mary und Max zu bekommen. Die Frage ist, wie wollen wir das machen, Katrin? Ich wollte gerade 2 Dinge sagen, die so ähnlich klingen. Ich wollte Charakteristik sagen und wollte Katrin sagen und dann kam so ein Krrrr raus. Macht es Sinn, dass wir Mary und Max gegebenenfalls und auch die Umwelt der Person so ein bisschen versuchen zu charakterisieren und von der Charakterisierung versuchen, die Erzählebene zu knacken? Also,
finde ich gut. Das ist ein sehr schöner Vorschlag. Ich würde mit Mary anfangen, weil der Film auch mit Mary beginnt. Sollen wir das so machen?
Können wir machen.
Okay. Also dieser Film, vielleicht greifen wir einfach mal ein bisschen die Punkte auf, oder vielleicht generell das Setting erstmal zu Beginn des Films, wie es bei Mary halt aussieht. Also wir sehen sie halt, sie beschreibt sich ja selber und wir sehen ihren Vater, der eine furchtbar langweilige Arbeit macht, ihre Mutter, die krasse Alkoholikerin ist und sie selber, die halt mit ihrem Aussehen nicht zufrieden ist, weil sie sagt, sie hat einen kackerbraunen Fleck oder Muttermal auf der Stirn. Und ja, da setzt es halt schon an, dass, also sie wird in der Schule halt so gemobbt und halt fertig gemacht, weil sie halt anders aussieht, ne? Ihre Mutter kümmert sich halt nicht gut um sie und keine Ahnung, also eine Pflicht der schlimmsten und bedeutendsten Szenen, die ich halt in diesem Film gesehen habe, ist, also weißt du, wo du nicht weißt, ob du lachen oder weinen sollst, ist der Moment, wo ihre Lehrerin sagt, Mary soll mehr lächeln und ihre Mutter ihr mit Lippenstift ein Joker-ähnliches Lächeln auf die Lippen zeichnet, weißt du, so, das ist
ja absolut
ganz, ganz furchtbar, wenn man sich vorstellt, das wäre Realität, aber in diesem Setting ist es halt so ein bisschen amüsant.
Das Schlimme daran, es ist ja alles schlimm an ihrer Welt, ne? Also das muss man einfach mal sagen. Und das Furchtbarste daran ist, dass sie ein kleines Mädchen ist. Und wenn man dann irgendwie, und da fängt es ja schon an, dass ich den Film heute nicht mehr gut gucken kann.
Ja.
Wenn man dann so zwei kleine naive Wesen zu Hause hat, die zu einem aufschauen und für die man die Welt ist und die versuchen irgendwie einem zu unterstützen und zu supporten und man weiß, dieses Mädchen wächst jetzt in dieser Welt auf und das ist halt sowas, als Student konnte ich das auf einer kognitiven Ebene verstehen. Jetzt verstehe ich das auf einer emotionalen Ebene und das will ich gar nicht mehr. Dieser, ja, weil es gibt Kinder, die wirklich so aufwachsen und das ist furchtbar.
Ja,
also,
ja. Ich glaube, sie beurteilt es halt nicht als schlimm, sondern sie beurteilt es als, das ist jetzt so. Und ich glaube, für uns ist es halt schlimm. Ne? Also für uns ist das halt schlimm, wenn man also sieht, okay, das Kind hat keine Freunde und ihr einziger Freund ist ein Hahn. So, ne?
Ja, aber es geht ja nicht nur darum, dass sie keine Freunde hat. Es geht einfach so darum, dass sie eine alkoholisierte Mutter hat, die einfach im Laden klaut. Also es ist wirklich so, sie wächst, also der Vater ist ja im Prinzip nicht da, macht halt sein Zeugs und in der Schule ist halt auch alles schlimm. Also auch die Autoritätspersonen sind jetzt nicht besonders hilfreich.
Ja.
Also es ist furchtbar, wie sie aufwächst.
Ja.
Also, und dann, genau, sieht man ja noch nebenbei, dass sie eigentlich auch noch Mobbing-Probleme hat. Also,
ja.
Wobei das, glaube ich, einen Moment später noch kommt. Also,
ja, das kommt halt in dem Moment, wo sie Max schreibt und ihm so Dinge erzählt. Und er versucht, mit seinen Fähigkeiten oder mit seinem Wissen halt ihr zu helfen und zu sagen, was sie machen könnte.
Siehst du irgendwelche Lichtblicke in ihrem Leben? Also
ja, also ich würde sagen, dieser Nachbar, der ja später auch noch eine sehr positive Rolle bekommt, indem er sie kurz vor ihrem Selbstmord rettet, der sich halt nicht raustraut. Ist auch eine schlimme Situation.
Absolut, also.
Ja, aber weil er unterstützt sie ja halt und also er ist halt derjenige, der halt ihr gegenüber was Positives halt entwickelt. Also ich meine, sie ist ja auch nicht, ihre Eltern schlagen sie nicht, sie wird nicht gehasst, so, sondern ihre Mutter sagt ja auch irgendwie sowas, ne, dass sie irgendwie ein Fehler war oder so, ne. Ja.
Ja, aber trotzdem, also da ist wirklich alles, also das Einzige tatsächlich, was so, wenn man so das zarte Pflänzchen jetzt suchen möchte, was den harten Asphalt in dieser Welt durchbricht, so,
ja.
Das ist dann letztendlich der Moment, wo sie beschließt, Max zu schreiben. Und zwar diese Idee ist halt so eine wieder liebevoll kindliche Idee, die dann eben auch zeigt, wie zart das Wesen auch ist.
Ja, ja, ich meine, guck mal, du könntest sagen, okay, sie könnte jetzt in der Ecke sitzen und weinen, weil sie nicht alle Nublitz hat. So sie ist riesen Fan von der Nublitz, ne, und sie hätte die gerne. Aber was macht sie in ihrem kindlichen Dasein? Sie ist nicht traurig, sondern sie bastelt die sich halt dann selber. Weißt du, so, also es ist dann halt so, ich glaube, also keine Ahnung, vielleicht, dass man als Elternteil zerbricht es einem das Herz, wenn man sieht, okay, das Kind muss, bastelt sich Schmuck aus Chipstüten und keine Ahnung was, ne? Und für sie ist das dann einfach so ihr Leben und das ist halt okay. Also sie jammert ja nicht.
Jetzt ist die Frage, ob wir schon vorwärts springen, weil das Interessante, weil sonst vergesse ich den Gedanken wieder bei ihr, ist ja trotzdem, man hat das Gefühl, sie ist halbwegs intakt, was sie aber während ihr Leben später in den Rahmenbedingungen durchaus besser ist, weil sie eben promoviert, sie hat einen Mann, ist also quasi aus dieser ganzen Scheiße eigentlich raus.
Ja.
Und da zerbricht sie selber und ist nicht mehr intakt. Also
Ja, genau. Also sie hat halt immer irgendwie Max. Also der ist jetzt ja auch dann teilweise, wir kommen gleich noch auf Max zu sprechen, aber der ist ja teilweise für sie nicht erreichbar, auch ohne dass in der Freundschaft jetzt irgendwie da was kaputt gegangen ist. Und dann schreiben die ja wieder und sie ist ja, also sie muss ja sehr intelligent sein, um dahin gehen zu promovieren. Und sie folgt ja Max Rat, indem er sagt, du musst dich zuerst lieben und dann wird's besser. Und das funktioniert ja dann auch in ihrem Leben. Und da hast du recht, dann kommen diese positiven Aspekte. Aber ich glaube, ihr ist diese Freundschaft unfassbar wichtig von Max, weil als er dann sagt, ich bin jetzt sauer auf dich, das ist der Moment, wo sie ihm ihr Buch zur Veröffentlichung gibt und sagt, ich will daran forschen, um dich zu heilen, was für ihn ein sehr krasser so Eingriff in seine Persönlichkeit ist. Aber das, wie gesagt, besprechen wir gleich noch mehr. Und er dann sagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Da zerbricht sie. Also das ist der Moment, wo sie einfach nicht mehr kann, weil ich glaube, alles Positive, das Pflänzchen, was halt aufgebaut wurde, das hält sich ja daran fest, dass es Max gibt und Max ihr Freund ist.
Ja, ja, das kann sein, ja, genau.
Ja, weil, also weißt du so, vielleicht kann sie als Erwachsene auch nochmal leichter über ihre Vergangenheit oder anders über ihre Vergangenheit urteilen und sieht dann, scheiße, ich hatte echt eine beschissene Kindheit, aber zum Glück gab es Max, so, der hat mich da irgendwie durchbegleitet und dadurch ist es besser geworden. So. Und das ist weggebrochen. Und auch alles, was sie halt als Erfolg in ihrem späteren Leben dann bekommen hat, also sie hat dann einen Partner gefunden, sie führt eine Ehe und ist glücklich und sie studiert und sie will promovieren, das wird auf einmal, es ist auf einmal nichtig, weil diese Freundschaft nicht mehr da ist.
Ja, aber was mir da dann an dem Film vielleicht nicht gefällt oder kurze Kritik ist, klar rückt der Film eine einzige Beziehungsebene in den Fokus, aber er trifft damit irgendwie auch die Aussage, dass alle anderen Beziehungsebenen nicht so wichtig sind. Also sie müsste ja eigentlich zumindest ein Leben haben, wo sie auch in ihrer Partnerschaft halt hat, wo sie irgendwie jetzt im Rahmen der Promotion vielleicht irgendwie Leute kennengelernt hat, im Studium oder sowas. Und das irgendwie so, klar, der Film nimmt natürlich jetzt diese eine Beziehung in den Vordergrund, aber die ist so überschattend, dass sie keine, also aufgrund des Zerbrechens dieser einen Beziehung zu Max kann sie keine anderen Beziehungen mehr pflegen und das ist halt schon sehr krass, ne? Also,
ja, das stimmt, aber wenn man sagt, weißt du, dass das der Ausgang war und dass da halt alles so irgendwie drauf fußt und für sie das Wichtigste war, weil es für sie ja so ein bisschen ist, also keine Ahnung, ihre wichtigste Freundschaft, ja, der irgendwie auf gleicher Ebene mit ihr kommuniziert, aber eigentlich für Eltern ist, also eigentlich auch so eine Vaterfigur sein könnte, wenn das irgendwie wegbricht. Also es gibt ja viele Menschen, wo genau sowas passiert. Also wenn zum Beispiel ein Elternteil verstirbt, so wenn du auch in deinen 20ern bist, dann gibt, ich kenne da viele Menschen, die dann halt auch, ja nicht komplett zerbrechen, aber denen das dann irgendwie mehr zu schaffen macht, als wenn das zum anderen Zeitpunkt passieren würde. Also wenn man so eine Orientierungsperson auf einmal nicht mehr hat.
Ja, ja, und ich würde sagen, also ich finde das völlig richtig, was du sagst. Und die zweite Sache ist einfach, der Film ist, der beschreibt nicht solche Beziehungen exakt, sondern er baut eben eine Geschichte um eine so eine Beziehung und die wird deswegen so in den Vordergrund gewertet.
Ja,
also,
ja,
aber ich glaube, das, was du sagst, stimmt auch tatsächlich. Es kann vorkommen im Leben, ne?
Also, ja, ja, das stimmt. Und also vielleicht ist er halt so quasi so der Fels in der Brandung oder so das Fundament und wenn das wegbricht, dann zerbricht halt alles. Was interessant ist, so, sie hat die, sie hat ja die Negativität ihrer Eltern. Also ihre Eltern sind ja dann verstorben, die Mutter ist ja verstorben, weil sie sich in der falschen Flasche vergriffen hat und dann irgendwie, weiß ich nicht, irgend hochgiftiges Zeug getrunken hat. Aber trotzdem wird sie halt auch Alkoholikerin. Trotzdem, als diese Freundschaft mit Max zerbricht, springt sie halt in das einzige Problemlöseverhalten, das sie kennt, was sie gelernt hat, obwohl sie Psychologin ist und also vielleicht solche Strukturen kennen sollte, und wird Alkoholikerin.
Ja. Ja, also es so auch so ein bisschen, finde ich, überspitzt tatsächlich, aber klar, kann passieren. Ja. Also.
Und dann müssen wir mal kurz auf Damien zu sprechen kommen, weil Damien ist ja ihr Mann und wir sehen ihn, also eigentlich ist er ja ganz niedlich und irgendwie ganz lieb, aber der ist halt überhaupt kein starker Charakter, also im Gegensatz zu Max, wenn man den jetzt nochmal dran zieht, weil es gibt ja nicht so viele Charaktere, die tatsächlich auftreten in Mary und Max, ist Damien jemand, der irgendwie so schwächelt, finde ich. Also der zeigt keine Charakterstärke. Du hast halt am Anfang, das ist es schon dann im Studium, da machen sich dann irgendwelche Mitstudenten über Mary lustig und Damien lacht halt mit. Und Mary ist ja die ganze Zeit schon in ihn verknallt, weil er Nachbar ist, schon seit Kindheitstagen. Und dann irgendwann entsteht ja da diese Liebesgeschichte. Und als Mary dann im Problem versinkt, gibt es halt keinen Damien, der sie irgendwie da rausholt, sondern er erträgt das irgendwie und geht dann weg.
Ja.
Also ja, okay, es wird halt natürlich nicht aufgelistet, was genau da passiert ist, aber ich finde, er ist halt, also das, was dargestellt wird, ist er halt ein super schwacher Charakter.
Wobei, in dem Moment, wo er den Brief schreibt, finde ich, wirkt er nicht mehr so schwach, weil er wirkt er sehr reflektiert und gibt uns ja auch irgendwie so ein bisschen Außenimpuls. Also,
ja. Ja, vielleicht ist das, also was dann ein bisschen doof ist, ist das, also was heißt doof? Also es ist so, dieses, er hat ja auch eine Brieffreundschaft mit diesen Schafsbauern und zu dem geht er ja, weil er sich dann in den verliebt hat und das ist halt so. Also er hintergeht Mary ja dann vielleicht schon vorher.
Ja, das kann sein, genau, weil er bisexuell ist anscheinend. Also.
Ja, also er hintergeht sie nicht, weil er bisexuell ist, sondern er hintergeht sie, weil
er sich in den Schafbauern verliebt.
Weil er sie, ja. Und ja, vielleicht ein schwacher Charakter ist und das nicht irgendwie vorher anspricht. Keine Ahnung. Ja.
Sollen wir mal zu Max von der Beschreibung her gehen?
Ja, vielleicht ist es ganz gut, bevor wir die beiden zusammenführen.
Zieh es durch.
Okay. Max ist, genau, hat im Grunde auch genau das gleiche Problem, was Mary hat, finde ich. Er hat auch eigentlich eine schlimme Kindheit. Seine Mutter bringt sich um. Ich glaube, da ist er 4 Jahre alt. Also der Vater hat ihn halt schon früh verlassen und Max leidet halt am Asperger-Syndrom. Das wird dann auch im Laufe des Films halt festgestellt, dass er da zum Beispiel Gesichter nicht lesen kann. Also nicht weiß, wenn jemand lacht oder traurig ist. Und er ist halt halt schon wesentlich älter und hat lebt halt allein in New York und muss halt in diesem, ja, in dieser Stadt irgendwie zurechtkommen, was, glaube ich, schon allein für einen gesunden Menschen, ich sage mal gesunder Mensch, ich weiß nicht, ob man Autismus als Krankheit bezeichnet.
Kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen.
Behinderung? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall für einen normalen, in Anführungsstrichen, Menschen, also einen, ja, Menschen nicht mit Asperger.
Genau, es soll jetzt nicht degradierend, genau, sein, aber wir gehen davon aus, dass es, weiß ich nicht, dann doch ein Handicap für Personen,
ja,
ist, die,
ja, genau,
diese Krankheit,
also, genau,
haben.
Genau das wollte ich sagen. Und ich glaube, da ist es, also das allein ist schon schwierig und er beschreibt ja auch sein Umfeld als total verwirrend. Also wenn ihn dann die Frau beim Weight Watchers da ein Küsschen zuwirft und sowas, das versteht er alles nicht. Und dann ist es vielleicht leicht, für, dass er Marys Briefe halt versteht. Also er kann die Sicht der Dinge, die sie halt hat als kleines Kind, irgendwie nachvollziehen. Und kann ihr halt auch antworten. Obwohl ich glaube, tatsächlich jeder ihrer Briefe ihn immer in so eine kleine Panikattacke auch zwingt, weil er manche Sachen nicht versteht und nicht erklären kann und für ihn das so kompliziert ist. Und finde ich interessant, vor allem auch den, also das, was man halt aufgebaut hat, dass man Max zu so einem, zu seiner asexuellen Person halt entwickelt hat. Also es wird halt klar, dass er Sexualität nicht versteht, er weiß halt nicht genau, wo die Babys herkommen und weiß nicht, er erzählt, er war in einer, hat in einer Kondomfabrik gearbeitet, hat aber noch nie in seinem Leben Kondom benutzt, also was halt alles darauf halt hindeutet, dass er einfach asexuell ist. Und das natürlich im Sinne des Films vielleicht ganz positiv ist, weil man könnte jetzt ja sagen, kleines Mädchen, erwachsener Mann. Na, ich weiß nicht, ob das so alles koscher ist, ne? Aber das,
was ja sogar auch Max' Mutter sofort tut.
Das stimmt, ja.
Also wieder typisch gesellschaftlicher Blick, das, ja, zu verteufeln.
Richtig, richtig, ja. Und, also eigentlich an sich ist es ja ein guter Kniff, ne? Und ich glaube, worum Max halt die ganze Zeit, also vielleicht noch was mein Eindruck von Max war, ist, dass man so am Anfang den Eindruck hat, dass Max vielleicht minder intelligent ist, weil er halt auch solche Sachen nicht weiß, ne? Und erst im Laufe des Films wird ja Max auch, gewinnt Max an Tiefe und man versteht, okay, der ist schon sehr intelligent, der macht sich über Politik und Religion Gedanken und wie passt das denn dann zusammen, das eine und das andere, und dann klärt der Film einen auch auf, okay, es geht darum, dass er dass er Autist ist oder so Asperger hat oder das Asperger-Syndrom hat und und dadurch versteht man das mehr, aber ich glaube, was bei Max halt dann, also was er halt auch sagt, ich bin nicht verkehrt, so, ich bin hier nicht krank oder sowas. Also er sieht sich halt selber nicht so und da kommt es ja zu dem entscheidenden Ereignis, dass Mary sagt, wir heilen deine Krankheit oder wir verstehen deine Krankheit besser und er sich deswegen total angegriffen fühlt und es dann halt zu dieser Splittung kommt. Ja.
Ja, absolut. Und er sich davon gekränkt fühlt, weil er sich jetzt krank fühlt. Also so von außen von ihr auch, ja, diesen, Also ja. Sie hat ihm eigentlich im Prinzip das Gefühl der Normalität gegeben oder ja. dessen, was er gesucht hat. Und in dem Moment wurde es ihm genommen,
ja. Ja.
weil er zum Patienten von ihr wurde.
Richtig. Und er fühlt sich, glaube ich, auch betrogen, weil er ihr halt so alles Innere so eröffnet hat. Also sie hatte einen kompletten Einblick in ihn. Und da war er dann halt am verletzlichsten, ne? Und da sagt man so, ja, okay, du bist krank, das tut halt dann auch weh.
Ja, außerdem, genau, sie nimmt ihn nicht an, wie er ist, sie will ihn ja. verändern und das will er nicht. Also er will so sein, wie er ist.
Ja.
Genau. Ich finde, wir müssen mal kurz über, also ich weiß nicht, ob das die richtige Stelle ist, aber über den Psychologen von ihm reden, weil das ist so eine Stelle, die ich genau meine mit kryptisch. Vielleicht soll der auch so ambivalent angelegt sein, weil ich finde vieles von dem, was er tut, ganz furchtbar. Er ist ja ein ganz, ganz schlimmer Mann und ein ganz schlimmer Psychologe. Aber dann gibt es am Ende des Films ja durchaus wieder auch Lichtblicke, wo man sagt, das ist jetzt vernünftig, wie er damit umgeht. Ne? Also zum Beispiel diese Insel-Anekdote ist ja durchaus was, wo man sagt, ja, kann man nachvollziehen als psychologischer Rat. Aber
ja.
ich weiß nicht mehr, was er mittendrin am Anfang, da waren aber so ein paar Sachen dabei, wo man denkt so, ey, Alter, das kann man aber, du kannst doch keine Lizenz für Psychologie haben. Also
ich weiß nur diese eine Stelle, wo er sagt, nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist leben und er dann irgendwie so einen Handstand auf den Schreibtisch macht und merkt so, sagt.
Ja, aber das ist ja auch relativ vernünftig tatsächlich. Ja,
das stimmt.
Aber ich finde das, also ich weiß nicht, ich habe den Psychologen auch als sehr ambivalent wahrgenommen.
Ja, ja, aber ich kann es jetzt auch gerade nicht mehr abrufen, warum.
Okay.
Genau. Vielleicht was mich halt irritiert hat, ist diese ganzen Ereignisse, die dann stattfinden, während Mary und Max keinen Kontakt haben. Also dass Max ein Lotto gewinnt, dass ein Pantomime von seiner Klimaanlage erschlagen wird. Und da war, glaube ich, noch irgendwas Drittes. Das weiß ich aber nicht mehr.
Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo wir den Film gerade frisch geguckt haben. Ist krass, wie alt wir werden. Ja, aber das mit dem Lottogewinn kann ich relativ gut erklären. Also das zeigt ja nur, dass er jetzt die Möglichkeit hat, seine Lebensträume zu erfüllen und feststellt, so auf seiner Bucketlist sind Punkt 1 und 2 völlig irrelevant, sondern eigentlich ist die zwischenmenschliche Beziehung,
ja.
Also ich glaube, eine Freundschaft finden heißt es bei ihm, oder?
Ja.
Dass er merkt, das ist der Punkt, der relevant ist im Leben. So. Also das ist das, was ich so rausgelesen habe. Ich weiß nicht, wollte ich das so rauslesen oder bietet der Film das auch an? Also weil ich gehe davon aus, weil er verschenkt ja sein Vermögen wieder.
Ja. Nee, das stimmt. Also er fühlt sich halt seine, also die Träume, hat halt den Vorrat an Schokolade und alle Nublitz sind's, glaube ich. Und der Rest ist ihm halt ziemlich egal, ne?
Ja, achso, das ist also ja gar nicht. Den Nublitz gibt er ja am Ende ab, wo er sagt, also auch nochmal ganz klar zeigt, ey, das ist nicht mein Lebensziel. Ja. Die kann ich einpacken. Ja. Hauptsache, ich tausche dieses Lebensziel gegen die Freundschaft mit dir.
Das stimmt. Ja, das ist ja vielleicht, also nur, weil ich es gerade, glaube ich, ein bisschen falsch gesagt habe. Es ist nicht, während sie, also sie haben da keinen Kontakt zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, weil er sich von ihren Fragen überfordert fühlt und deswegen nicht antwortet und nicht, weil er sauer auf sie ist. Das waren die, achso, er war in der Psychiatrie, das war
genau,
glaube ich
noch. Aber weil er aus, er ist letztendlich aus diesem Konzept erstmal ausgestiegen, also weil es für ihn zu viel wurde.
Ja. Ja, vielleicht ist es dann auch überfordern, ne, also vielleicht, je älter Mary wird, desto komplexer werden die Fragen und ja, das so, wo ich glaube, es ist die Liebe hat ihn, glaube ich, aus dem Konzept gebracht, ne? Die Frage nach der Liebe, weil das ist halt zu komplex für ihn gewesen. Und ja, im Endeffekt tritt dann halt an diese Stelle die Freundschaft, ne? Also das ist ja eigentlich dann, also gerade in der Endsequenz oder glaube ich, so das Zitat noch mal ganz am Ende fasst vielleicht nochmal das zusammen, was wichtig ist für diesen Film. Dass man halt, weiß ich nicht, Familie wird einem halt so gestellt, so mehr oder weniger, und Freundschaften, also ein Glück kann man sich Freundschaften aussuchen.
Ja, wobei das auch so ein bisschen, das ist wieder was ich so ein bisschen cheesy fand, dass das so, also wenn das jetzt die einzige Aussage war so und es scheint ja so wichtig zu sein, dass man es noch hinten dran klatschen will, die Aussage ist ja irgendwie klar und das ist auch so eine banale Aussage, aber weißt du, was ich meine? Also
ja, gut, ja, aber vielleicht wird Familie wird immer höher gehalten als Freundschaft oder sowas, ne? Also
es könnte aber auch sowas sein, wobei da weiß ich auch nicht, ob dann so ein Produzent von außen kam und gesagt hat so, hey, der Film ist viel zu kryptisch, setz den Satz dahinter, das ist alles besser. Also
das kann natürlich sein. Obwohl ich, also ich weiß nicht genau, dieser Regisseur,
Entschuldigung, aber eigentlich gar nicht so schön, dieser Satz, wenn man sich vorstellt, dass Mary quasi mit ihrem Baby jetzt bei dem toten Max auf der Couch sitzt. Also
ja, das ist für ihn nochmal kurz, also das Ende ist dann, dass sie sich tatsächlich dann begegnen, also dass Max halt Mary verzeiht und also versteht, okay, wir sind nicht perfekt, aber das ist halt menschlich und deswegen verzeih ich dir. Und ja, genau, dann kommt sie ja irgendwann zu ihm und kann ihn dann endlich besuchen. Aber dann ist er halt schon gestorben, also ist dann irgendwie kurz davor gestorben. Und ja, sie hat halt das Baby von Damien, der ja schon dann irgendwie abgehauen ist. Also, wo man sich auch fragt, also keine Ahnung warum, vielleicht weil ich Mama bin. So, dass die hat vorher die ganze Zeit gesoffen und hat sich dann Valium reingeknallt und war die ganze Zeit schwanger. Das so gut ist, so darzustellen und dann hast du halt ein normales Baby da. Also weißt du, was ich meine?
Ja, das Ding ist halt, jetzt stelle ich mir die Frage, die ich mir auch gestellt habe, und die liegt vielleicht daran, dass ich Mann bin. Und eigentlich wollten wir heute. Ja, exakt. Also eigentlich wollten wir heute nicht über Till Lindemann reden, aber, aber die Sache ist ja schon, dieser Damien, es scheint nicht so der korrekte Typ zu sein, ne? Also, weil, wenn sie ein Jahr später ist, das Baby noch nicht so groß, so viel Abstand zu der Alkoholiker, ich lieg bewusst aus einer Ecke-Phase, kann diese Schwangerschaft nicht haben. Also, ist halt die Frage. Aber gut, ich glaube, darauf wollte der Film nie hinaus, aber es wirkt nicht ganz einvernehmlich. Also,
ja, oder also es wirkt halt komisch, weil vielleicht ist Damien auch schon längst weg gewesen. So.
Also, du meinst, dass Damien gar nicht der Vater ist? Wer soll denn sonst der Vater sein?
Irgendwer.
Jetzt wissen wir endlich, wie dieser Mann von nebenan seine Phobie überwunden hat, aus dem Haus zu kommen. Oh, da liegt eine bewusstlose Frau. Roll, 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 roll. Entschuldigung. Sehr unangenehm.
Sehr unangenehm, ja.
Ich wollte Pantomime aber eben noch erklären. Also ja. Ein bisschen unpassend. Also ist jetzt aber keine tiefe Erklärung. Es ist halt nur nochmal, glaube ich, so... wir hatten ja eben das Wort grotesk und es gibt immer so, glaube ich, die Erklärung von grotesk ist, wenn ein Clown die Treppe runterfällt. Und ist es nicht so ein bisschen deswegen die absolute Versinnbildlichung des Grotesken, wenn ein Pantomime quasi von einer Klimaanlage erschlagen wird? Also, dass man einfach nur nochmal sagt, so, das, was hier in dem Film passiert, wird einfach mal in der Nebenszene auf die Spitze getrieben.
Ja, was noch... Also was vielleicht dann wirklich das Groteske ausmacht, ist, dass der Pantomime, also man sieht halt diese fallende Klimaanlage so, und den Pantomime unten, wie er was macht. Und dann guckt er nach oben, sieht, dass es auf ihn zukommt und klappt einen kaputten Regenschirm auf und wird danach erschlagen. Also weißt du so, es ist nicht realistisch, was gezeigt wird. So, wenn du sowas wahrnehmen würdest, würdest du schnell aus dem Weg springen und nicht einen, also nicht in deiner Rolle als Pantomime bleiben.
Ja, das stimmt absolut.
Ja, und das ist vielleicht, aber das, ja, genau, das ist einfach dieser groteske Humor, dieser Film, den dieser Film halt da bietet.
Jetzt bin ich quasi das Springen schuld gewesen, aber wir waren ja eigentlich bei der Todesszene. Wie deutest du das, dass die beiden Charaktere nie lebend aufeinandertreffen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe so ein bisschen Gefühl, es sollte nicht so sein. Also es sollte halt diese Brieffreundschaft bleiben, um die quasi auch heiliger zu machen, um zu sagen, du musst vielleicht auch nicht dir im realen Leben gegenüberstehen. Und Freunde sind vielleicht halt, sie sind halt da und es macht nicht die physische Anwesenheit aus, dass du einen Freund hast.
Ja, exakt, das hätte ich auch, also ich hätte gesagt, dass man jede, also diese Beziehung zwischen den beiden komplett entkörperlichen wollte. So.
Ja.
Aber du hast nochmal eine schöne andere Erklärung gegeben, es ist auf der einen Seite der Aspekt, den wir eben schon angesprochen haben, dieses so, dieser Film soll keine Romanze erzählen, so viele Filme würden das ja jetzt an dieser Stelle tun, so.
Ja.
Und dieser Film, das macht er sehr früh klar, durch die A-Sexualisierung von Max, der wird das hier an dieser Stelle nicht tun, aber dann haben wir mit dem, dass sie sich quasi auch nie körperlich begegnen, haben wir den Aspekt nochmal komplett, finde ich, meiner Meinung nach rausgenommen. Mhm. Aber eben auch dieser andere Aspekt, den du jetzt gerade genannt hast, finde ich, ist wahrscheinlich sogar der Hauptaspekt, dass man sagt, hier, es geht hier nicht um physische Präsenz, sondern eben, dass man sich geistige Nähe schenkt.
Mhm. Ja, und zum Schluss versucht sich Max ja auch nochmal zu ändern, in dem Moment, wo er ihr verzeiht, dann geht er ja lächelnd auf die Straße, was ja nicht so sein Ding ist, wie er halt erklärt. Und als er gestorben ist, also sie kommt ja dann rein Und er liegt ja so komisch auf der Couch. Also er sitzt ja da und aber der Kopf ist so nach hinten geklappt, dass er irgendwie an die Decke guckt und er lächelt halt fett. Und sie guckt dann ja auch immer an die Decke und sieht, okay, an der Decke kleben all ihre Briefe, die sie ihm geschrieben hat. Und ja, ich finde, das ist nur so eine unfassbar schöne Szene, weil er so seinen Frieden gefunden hat. Und ja, vielleicht dieser letzte Punkt halt auf seiner Liste damit erfüllt sieht, ne, dass er einfach eine Freundin hat. Ja.
Ja, wobei man das, wenn man das zu Ende denkt, ist es wahrscheinlich eine sehr unangenehme Szene, wenn du jetzt quasi die Polizei rufen müsstest und du wärst bei einem Fremden quasi, der lauter Briefe von dir an die Wand oder an die Decke getackert hätte, der tot in der Wohnung liegt. Das, insgesamt wirft das schon einige Fragen
auf. Wir haben doch schon die mit der Pantomime-Szene erklärt, dass dieser Film nicht versucht, realistisch zu sein.
Hast du recht.
Ja, vielleicht nur ganz kurz so als Hintergrund, weil also ich habe, weil irgendwie, es stand ja am Anfang, dass er auf wahren Begebenheiten beruht oder sowas, aber es ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen der Regisseur, der von einer 20-jährigen Brieffreundschaft oder ja, 20-jährigen Brieffreundschaft oder über 20-jährigen Brieffreundschaft spricht, also, der, also er hatte halt selber die Erfahrung gemacht, mit jemandem zu schreiben, den, ja, und der halt eine gewisse Behinderung hatte, wodurch er halt, glaube ich, auf die Idee gekommen ist und dann diesen Film gemacht hat. Also
nach einer wahren Begebenheit. Knickdrummi gibt's wirklich.
Ja, so in etwa. Also es ist natürlich irgendwie an die Realität angelehnt, aber halt, also es gibt jetzt nicht die Geschichte, also es gibt kein Mary und Max in echt. Das wollte ja. Ich nur kurz sagen. Wo ich gerade bei ein bisschen Hintergrundfakten bin, was ich nur kurz sagen wollte, weil ich das eigentlich ganz schön fand, ist, obwohl das so ein kleiner Regisseur ist, der hat 2004 einen Oscar gewonnen für Harvey Crumpet. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, das ist auch ein animierter Film. Und ansonsten hat er nicht so viele berühmte Sachen gemacht oder eigentlich generell sehr, sehr wenig Output an Regiearbeit. Aber in diesem Film sprechen zwei Oscar-Preisträger tatsächlich Mary und Max. Also Toni Collette im englischen Original. Toni Collette, die kennt man ja, also kennt man halt, die spielt ja überall.
Weißt ja, wie beschissen ich bei Schauspielern bin. Ich denke mir so, ich kenne Toni Collette nicht.
Doch, die spielt zum Beispiel in About the Boy die Mutter oder in wie heißt das mit dem, ich sehe tote Menschen. Da spielt
Sixth Sense.
Ja, Sixth Sense spielt die spielt immer so Mutterrollen. Die spielt in meinem Lieblingsfilm Little Miss Sunshine, den wir auch irgendwann mal besprechen müssen, auch wieder die Mutter.
Ich habe vor Augen. Und wer ist der Max-Sprecher?
Ja, den kennst du also wirklich, Philip Seymour Hoffman.
Ah ja, ja.
Ja, den kennst du gut.
Ist der tot?
Ja, ja, ne? Der ist gestorben.
Ja, der ist...
Der war Tribute von Panem, mitten in den Filmaufnahmen. Da haben die dann CGI reingebastelt noch.
Stimmt, ne? Ja.
Ja. Aber ein sehr, sehr guter Schauspieler und ich bin auch ein bisschen traurig, dass es den nicht mehr gibt.
Ja, war wirklich ein guter Schauspieler, also.
Ja, ja. Das wollte ich nur kurz loswerden, weil ich das sehr beeindruckend fand. Und die, also das ist sehr cool, er hat halt sehr coole Schauspieler dafür irgendwie bekommen. Dafür, dass das Projekt jetzt nicht so riesig war. Und hat zum Beispiel auch keinen Oscar bekommen, der Film.
Ja, aber ist ja auch gut aufgenommen worden, glaube ich, insgesamt, ne? Also. Ja. Hast du noch irgendwelche Szenen oder irgendwas, was du gern noch interpretieren wollen würdest, oder?
Nee, ich glaube also tatsächlich, also mich hat diese Endszene halt krass berührt und ich fand das eigentlich ein recht schönes Ende, also weil es halt auch ein bisschen mit dem Baby nochmal so diese neue Hoffnung gibt und irgendwie, also Mary ist ja trotzdem zufrieden, sie lächelt ja zum Schluss.
Ja.
Ja, und okay. Ich finde die Aussage, lieb zuerst dich selbst und dann kannst du auch anfangen, andere zu lieben, finde ich auch sehr wichtig. Das wird, glaube ich, in der heutigen Zeit oft übersehen.
Ja, wir warten immer noch auf den zweiten Teil Max and Moritz.
Wow.
Wie böse du mich angeguckt hast.
Das war der schlechteste Gag, den du jemals gemacht hast.
Ich habe schon sehr, sehr viele schlechte
Gags. Du hast schon sehr viele schlechte Gags gemacht.
Also, dass der jetzt wirklich der beschissenste war, weiß ich jetzt auch nicht, aber der war schon sehr beschissen. Mhm. Selbst Willem Busch hat sich gerade im Grab rumgedreht. Neben Philip Seymour Hoffman.
Oh Gott.
So, sollen wir dann an der Stelle schon wieder aufhören?
Ja.
Eine Freude war es. Wir machen bestimmt bald wieder einen Podcast. Wann, wissen wir offensichtlich nicht genau, ja. Unseren Zwei-Wochen-Rhythmus hätten wir mal am Anfang sagen sollen, haben wir jetzt nicht so gut durchgehalten, was aber auch einfach daran liegt, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass wir auch noch im Sommer einfach ständig krank sind. Ne? Also Lasst euch einfach überraschen. Wenn ihr eine eigene Interpretation habt, schreibt uns doch vielleicht einfach spielkinderpodcast@gmail.com. Bei dem Manu hat es dann auch nur 6 E-Mails gedauert, bis ich seine Mails gesehen habe. Nein, aber wir würden uns ernsthaft freuen. Von dem Manu, wenn du das hörst, würde ich mich besonders freuen, jetzt mal seine Interpretation zu hören. War ein geiler Film, über den wir endlich mal sprechen konnten, und ich hoffe, dass es dann beim nächsten Mal wieder was Schönes gibt. Bis dann, tschüss.